ARD Sounds.
3. Februar 2023. Am Sportgericht des DFB in Frankfurt beginnt der bisher größte Dopingprozess der deutschen Fußballgeschichte.
Also, diese Verhandlung war in dem DFB-Campus, in einem Besprechungsraum. DFB-Campus ist ja ein relativ neues Gebäude, sehr modern und sehr hell auch, sehr offen. Und naja, es war, wenn man so will, so wie ein großes Klassenzimmer eigentlich aufgebaut.
NDR-Reporter Lars Pegelow, den kennt ihr schon aus den anderen Folgen, ist einer von vielen Journalisten, die extra angereist sind.
Also man kam da rein und an der einen Seite waren so im U Tische und Stühle aufgebaut. Da saß dann ganz vorne der Vorsitzende Richter, Stefan Oberholz, und seine Beisitzer. Auf der einen Seite Verteidigung, auf der anderen Seite dann die Anklage und dahinter dann Sitzreihen, Stuhlreihen im Prinzip, wo 50 Menschen vielleicht Platz hatten. Die war auch relativ gut gefüllt da, also viele Reporter natürlich da.
Und der Schulterschluss zwischen der Familie Vuškovic und dem HSV wird hier das erste Mal richtig sichtbar. Einige Vertreter des HSV sind auch da.
Jonas Bolt, der Sportvorstand beispielsweise, war die ganze Zeit immer da, der ja also total an der Seite von Mario Vuškovic da die ganze Zeit Vorwege schon währenddessen und auch nachher ja gestanden hat und wahrscheinlich immer auch noch steht.
Zu den Prozessbeteiligten gehört auch NADA-Chef Lars Mordsiefer als Zeuge und Sachverständiger. Er kommt rein und wundert sich.
War schon etwas surreal, dann in einem Raum zu sitzen, wo dann letztlich mehr Journalistinnen und Journalisten zugegen waren als eigentlich Protagonisten in dem Verfahren.
Normalerweise sind die Verhandlungen in Dopingfällen nicht öffentlich. Das DFB-Sportgericht lässt aber im Fall Vuškovic die Medien zu.
Also das war für uns auch sehr ungewöhnlich, weil wir aus Schiedsverfahren eigentlich kennen, dass eine gewisse Situation ohne die Öffentlichkeit stattfindet. Hier hatte ich das Gefühl, weil ich auch als Zeuge oder auch als Sachverständiger geladen war, dass also von vornherein ein unheimlicher medialer Hype und Druck auf dem Ganzen lag, gepaart mit der Unerfahrenheit in einem solchen Verfahren, war das schon eine gesonderte Konstellation, die wir so auch selten erlebt haben.
Der Fall Vuškovic. Opfer oder Täter? Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Episode 3. Die mysteriösen Spritzen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App.
Ich bin Hendrik Maaßen vom Norddeutschen Rundfunk.
Und ich bin Sebastian Krause vom Bayerischen Rundfunk in München.
Und wir gehen direkt mitten rein in diesen Krimi um den Dopingfall Mario Vuškovic, der uns schon nach Split, Maastricht, Oslo und Kreischer ins Labor geführt hat.
Und uns ist es gelungen, hinter die Kulissen zu schauen. Dort spielen sich in dieser Geschichte von Anfang an unglaubliche Dinge ab. Zuerst hat Vuškovic den Verdacht, dass ihm das EPO ohne sein Wissen gespritzt worden sein könnte. Dann macht er eine Kehrtwende und greift gemeinsam mit dem HSV die Doping-Nachweismethode an. Sie behaupten, dass bei der Probennahme, dem Transport und der Analyse im Labor Fehler gemacht wurden.
Douwe de Boer können sie da nicht gebrauchen. Den Biochemiker aus Maastricht habt ihr ja schon kennengelernt. Er war im Auftrag von Vuškovic bei der Öffnung der B-Probe dabei und hat dabei keine Fehler erkennen können, die eine falsch positive Probe erklären könnten. Er wird vom HSV und Vuškovic erst gar nicht vor das DFB-Sportgericht geladen.
Es ist etwa 11 Uhr an diesem Freitag, den 3. Februar 2023. Stefan Oberholz, der Vorsitzende Richter des DFB-Sportgerichts, eröffnet die Verhandlung. Trägt die Zahlen und Fakten, die persönlichen Verhältnisse von Mario Vuškovic vor und was ihm vorgeworfen wird. Ob er etwas dazu sagen möchte? Ja, ich möchte aussagen und meine Unschuld beweisen, sagt Mario Vuškovic auf Kroatisch. Sein Dolmetscher sitzt daneben und übersetzt.
Also Mario Vuškovic war die ganze Zeit von Beginn an sehr, sehr angespannt, also nachvollziehbarerweise. Der ist da hingekommen in Begleitung seines Anwalts, Joachim Rhein, der ihn ja die ganze Zeit eben auch vertreten hat. Der HSV hatte einen Anwalt ebenfalls noch dabei mit Philipp Winter. Mario Vuškovic' Mutter war da, die saß auch praktisch in einer dieser Sitzreihen ganz vorne, um ihm dann auch Solidarität irgendwo auch dann zu zeigen. Er also sehr angespannt und sehr konzentriert auch und oft auch so, ich weiß nicht, ob man sagen kann, regungslos, aber also man hat schon ihm, oder ich habe ihm schon sehr, sehr deutlich auch anspüren können über die Reihen entfernt, dass ihn das sehr mitgenommen hat, dass er sich sehr zusammenreißen musste.
Bei einigen Details, die jetzt kommen, stützen wir uns auf unsere eigenen Notizen und auf ein Protokoll eines Kollegen. Er war auch im Verhandlungsraum, hat alles genau mitgeschrieben.
Demnach schildert Mario Vuškovic den Ablauf der Dopingkontrolle im September 2022. Er erzählt, wie er damals von dem Dopingkontrolleur nicht über seine Rechte aufgeklärt worden sei. Wie er dann erstmal nicht genügend Urin abgegeben habe und dass es erst nach einer Viertelstunde für die geforderte Menge von 90 Millilitern gereicht habe. Vuškovic berichtet, wie HSV-Mannschaftsarzt Götz Welsch in den Raum gekommen sei und das Dopingkontrollformular ausfüllt. Dort müssen alle Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel angegeben werden, die in den 7 Tagen vor der Kontrolle eingenommen wurden.
Bei Mario Vuškovic listet der Teamarzt folgende Substanzen auf: Proteine, Vitamine, Omega-3 und Basen, Bromelain und Ibuprofen 600. Die Liste geht der Richter im Verhandlungssaal jetzt durch und fragt nach Basen. Das bekommen wir als Pulver nach dem Training zusammen mit Magnesium und anderen Dingen, erklärt Vuškovic sinngemäß. Und Bromelain? Das wird aus Ananas gewonnen und soll gegen Entzündungen helfen. Und das Ibuprofen? Gegen Schmerzen am Fuß genommen. Nach einer Verletzung, erinnert sich der Spieler.
Nur um es hier nochmal kurz festzuhalten. Epo kann nicht durch diese Präparate, die alle oral einzunehmen sind, in den Körper von ihm gelangt sein. All diese Dinge werden in Form von Tabletten oder Pulver eingenommen. Epo muss aber zwingend gespritzt werden. Und dazu kommt der Richter dann auch. Er fragt Vuškovic, welche Spritzen oder Injektionen er denn vor dem 16. September 2022, also dem Tag der Kontrolle, bekommen habe. Von den Ärzten oder möglicherweise von sonst wem. Er antwortet sinngemäß:
Ich habe davor Vitaminspritzen bekommen. Ich weiß, dass ich jedes Mal, bevor ich eine Spritze bekommen habe, gefragt habe, was ist da drin? Soweit ich weiß, 7 Tage vor der Probe habe ich keine Spritze bekommen. Als ich erfuhr, dass die Probe positiv ist, habe ich gefragt, ob ich in den 7 Tagen vorher eine Spritze bekommen habe. Das haben Sie verneint.
Nächste Frage von Richter Stefan Oberholz. Wissen Sie denn noch, wann Sie vor der Probenentnahme zum letzten Mal eine Spritze bekommen haben?
Ich kann mich nicht genau erinnern, aber soweit ich mich erinnere, in den 7 Tagen davor keine.
Und weiter, die Spritzen sind verabreicht worden von Herrn Welsch oder Herrn Schillings oder wer hat das gemacht?
Manchmal Dr. Götze, manchmal Dr. Welsch. Ich nenne sie Dr. Götze und Dr. Wolle.
Zum Inhalt der Spritzen. Wissen Sie näher, was da drin ist?
Meines Wissens enthalten die Spritzen Vitamin B und Zink. Und Sie haben sonst gesagt, dass die Spritzen nur Vitamine und Mineralien enthalten.
An dieser Stelle gehen wir gedanklich einen Schritt zurück. Wir erinnern uns an die E-Mail, die Mario Vuškovic ein paar Monate vor dieser Verhandlung an die norwegischen Forscher schreibt, um sich unabhängig vom HSV gegen die drohende Dopingsperre zu wehren. Da formuliert er es so:
Das ganze Jahr schon bekomme ich Spritzen für eine bessere Erholung von den Vereinsärzten, denen ich geglaubt habe, als sie gesagt haben, dass es Vitamine zur Erholung sind. Also bekam ich auch in diesem Zeitraum Spritzen, weil ich auch verletzt war und mich seit 8 Monaten schlecht gefühlt habe. Sie haben auch die oral einzunehmenden Vitamine in dieser Phase erhöht.
Wir behalten das im Hinterkopf und gehen wieder zurück in die Situation der Verhandlung. Denn nach Mario Vuškovic werden auch die beiden HSV-Ärzte befragt. Und Dr. Wolfgang Schillings wird auch direkt nach den Spritzen gefragt. Wann gab es vor der Dopingkontrolle die letzte Vitaminspritze? Er antwortet laut dem Protokoll, das uns vorliegt:
Weiß ich nicht, aber ich kann sagen, dass in den 7 Tagen vor dem Training keine Spritze gegeben wurde.
Ausgeschlossen, dass von dem 16. September, dem Tag der Kontrolle, eine Woche zurück, irgendeine Spritze von Ihnen oder Dr. Welsch verabreicht worden ist?
Ja.
Aber davor?
Ich weiß noch, dass Mario Anfang September erkältungsgeschwächt war. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass er Ende August, Anfang September eine Erkältungsspritze bekommen hat.
Jetzt wieder erstmal Stopp. Irgendwie kann das doch nicht sein. Muss das nicht dokumentiert sein, wann genau eine Spritze gegeben wird?
Dieser Punkt macht uns neugierig. Nachdem wir ja vom UKE eine Interviewabsage bekommen haben, schicken wir unsere Fragen per Mail. Aber auch darauf bekommen wir vom UKE keine Antworten. Mit Verweis auf den Patientinnen-Datenschutz.
Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, Wochen später, kurz vor Veröffentlichung dieses Podcasts, bekommen wir noch Post von einem Rechtsanwalt. Die beiden HSV-Ärzte melden sich und bestreiten eidesstattlich jedes Fehlverhalten.
Aber bis dahin, solange niemand mit uns spricht, müssen wir versuchen, im Umfeld des UKE selbst Kontakt mit Insidern aufzunehmen. Wie läuft das ganz grundsätzlich mit der Dokumentation von Spritzen? Und es gelingt uns. Wir können mit mehreren Personen sprechen. Eine hat nicht nur am UKE gearbeitet, sondern war sogar Mannschaftsarzt des HSV.
Mein Name ist Johannes Lücke. Ich bin 51 Jahre alt, bin Facharzt für Allgemeinmedizin und spezialisiert auf Sportmedizin.
Im Zeitraum von 2011 bis 2015 ist er HSV-Teamarzt. Arbeitet zusammen mit, genau, Dr. Wolfgang Schillings.
Ja, mit dem war ich ja zusammen sozusagen vor Ort im Stadion. Also wir waren ja das Team, was da immer so hin und her und beim Training war.
Als er jetzt, Jahre später, von dem Dopingfall Vuškovic hört und mitbekommt, dass es angebliche Vitaminspritzen gegeben hat, ist für ihn klar, die Spritzen müssen dokumentiert worden sein.
Und dafür gibt es ja die Dokumentationspflicht, die ja nicht nur die Ärzte schützt, sondern vor allem auch aus Patientenrecht und einfach auch für Nachbehandler. Also weil es ja auch extrem wichtig ist, wenn ich eine Spritze gegeben habe und mein Kollege weiß das nicht und macht das dann vielleicht nochmal, das ist ja auch nicht gut. Das heißt, Dokumentationspflicht ist das Wichtigste.
Dass das UKE uns jetzt, zu diesem Zeitpunkt, im Zusammenhang mit diesem Fall keine einzige Frage beantwortet, findet er merkwürdig.
Also klar, Datenschutz ist immer ein Thema und wenn man die Möglichkeit hat, zu irgendwas nicht sagen zu wollen, dann kann man das meistens damit am Ende auch begründen. Aber eben, das UKE sollte ja ein intrinsisches Interesse haben, darzulegen, dass die nichts damit zu tun haben.
Und abgesehen davon, was sollen diese angeblichen Vitaminspritzen überhaupt bringen?
Aus meiner Erfahrung wird das gern gemacht und gern genommen. Und ich glaube, dass viele Ärzte, also dass sich das so ein bisschen mischt, dass die Sportler das einfach gut finden, weil die den Eindruck haben, das bringt denen was. Und die Ärzte dann denken, das schadet halt auch nicht und dann macht man das. Aber so richtig, sagen wir mal, Studien oder irgendwelche Nachweise, dass das irgendwas bringt in Bezug auf weniger Infektionen, Erkältungskrankheiten oder irgendwie sowas, da ist die Datenlage doch ziemlich dünn. Es gibt wenig Studien, die zeigen, dass das sinnvoll ist. Es gibt bei nachgewiesenem Mangel an Vitaminen, und da wären hauptsächlich Vitamin B12 oder auch Vitamin D zu nennen, wenn das ein Mangel ist, den man dann ausgleicht, oder auch Eisen, dann ist es sinnvoll. Aber es ist umstritten, wenn normale Menschen oder auch Sportler, wenn die halt keinen Mangel haben, ob das dann einen zusätzlichen Effekt hat, wenn man einfach irgendwelche Vitaminpräparate oder so nimmt.
Zurück in die Verhandlung am DFB-Sportgericht. Denn die HSV-Ärzte sagen hier noch etwas über Mario Vuškovic. Dass sein Gesundheitszustand insgesamt eigentlich ziemlich gut war, zur Zeit der Dopingkontrolle.
Dr. Schillings wird gefragt, wie der generelle Fitnesszustand von Vuškovic damals war. Die Antwort laut Protokoll:
Sehr gut. Alles im Zuge der normalen Trainingsbelastung.
Aber hat nicht Vuškovic selbst in der Mail an die norwegischen Forscher geschrieben, dass er sich in der Zeit der Kontrolle seit 8 Monaten schlecht gefühlt hat?
Also irgendetwas stimmt hier nicht. Für uns klingt das nach einer abgestimmten Version, die man vor dem Sportgericht vortragen möchte.
Donnerstag, 9. Februar 2023. Der zweite Verhandlungstag beginnt. Und heute stehen die Analyse der Probe und der Grund für den positiven Befund im Mittelpunkt. Vuškovic und der HSV präsentieren 4 Gutachten von verschiedenen Wissenschaftlern, die den Dopingbefund erschüttern sollen. Darunter das von Jon Nissen-Meyer, den ihr hier im Podcast ja schon gehört habt. Die wesentlichen Kritikpunkte sind:
Keine dokumentierte Kühlkette, Überladung der Proteinbanden in der A- und B-Probe, fragwürdige Bildbearbeitung bei der Darstellung des Ergebnisses und falsche Interpretation. Im Zeugenstand Sven Voss, der Chef des Labors in Kreischa.
Für mich war es halt einfach anders, vor der versammelten deutschen Presse zu stehen. Es war auch interessant, auf der einen Seite alleine zu sitzen, und gegenüber hatte man dann den Athleten, den Übersetzer, 3 Anwälte, 3 Gutachter. Die quasi alle auf einen eingedroschen haben.
Voss widerspricht den Gutachtern, versucht, sich ruhig und sachlich gegen die Vorwürfe zu wehren.
Ja, es war schon ein bisschen rau. Also es gab ja einen deutschen Professor, der sich dort, also auch dort trifft das Wort bizarr vielleicht am besten zu, verhalten hat. Also der dann auch hinterher vom Richter darauf hingewiesen wurde, dass er das Mikrofon bitte nicht selbstständig zu bedienen hat und auch den Richter nicht ständig unterbrechen sollte. Es war für mich halt eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Bin ich hier von einem deutschen Gericht? Ist das normal? Das hat hier so ein bisschen den Eindruck von so einem Hollywood-Film, wo man so eine Gerichtsvorstellung macht. Ne?
Den Punkt mit der angeblichen Überladung der Probe hat er im Interview mit uns ja schon widersprochen. Und dass die Zwischenlagerung im Kühlschrank des Kontrolleurs und die Nichteinhaltung der Kühlkette den positiven Befund im Labor verursacht haben? Das Gegenteil wäre der Fall, sagt Voss.
Wir sind ja hier Labor. Also alles, was mit Probennahme und Transport zu tun hat, ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Was ich aber dazu sagen kann, ist, dass man aus der Erfahrung weiß, eigentlich, wenn, ja, speziell in diesem Fall EPO, wenn eine Probe lange unterwegs ist, wenn sie nicht optimal kühl gelagert wird, dann ist eher das Risiko, dass das EPO verschwindet, dass es über Bakterien, über Enzyme irgendwie abgebaut wird und man am Ende einen sogenannten No-Show hat, dass man gar nichts mehr sieht. Auch das kommt vor.
Kühlkette und Privatlagerung sind also als Argumente abgeräumt. Sven Voss bekräftigt im Verhandlungssaal nochmal, dass er nach allen vorliegenden Kriterien die Probe zu 100% wieder positiv berichten würde. Aber der Vorsitzende Richter Stefan Oberholz ist nicht überzeugt und wirkt etwas überfordert. Um 14.57 Uhr fragt er in den Raum, ja, was machen wir denn jetzt?
Ich habe das als Sie ehrlich erstmal eingeschätzt, ne?
Sagt unser Kollege und Prozessbeobachter Lars Pegelow.
Also man hat schon gemerkt im Grunde von Anfang an, ich glaube, das wurde in den Eröffnungsworten auch fast schon deutlich von Stefan Oberholz, dass es Neuland ist, ja, und dass es was anderes ist für einen Sportrichter jetzt über irgendwie eine gelb-rote Karte zu entscheiden oder über eine Tätigkeit oder über was weiß ich auch immer, was halt so im Sportgericht normalerweise anfällt, als über so eine Dopingprobe. Dass man natürlich auf Expertise von außen angewiesen ist und das hat er deutlich gemacht und man ist da total angewiesen auf eine sehr gute Begutachtung und auf wissenschaftliche Urteile. Und die waren so weit auseinander, diese wissenschaftlichen Urteile, dass dieser Fall eben von Anfang bis Ende so viel Fragezeichen aufgeworfen hat.
Eigentlich sind ja nur 2 Verhandlungstage angesetzt. Aber jetzt wird nach einem Anschlusstermin gesucht.
Die DFB-Sportrichter brauchen noch ein externes Gutachten, wie die Analyse in Greischa damals tatsächlich gelaufen ist, um sich dann ein endgültiges Urteil bilden zu können. Um 15.45 Uhr wird ein Sachverständiger mit einem Gutachten beauftragt. Es ist Professor Jean-François No, der Chef des Dopingkontrolllabors in Montreal, Kanada.
Bei den Anwälten von Vuskovic und dem HSV regt sich sofort Widerstand. Dieser Professor sei befangen, weil er gemeinsam mit Sven Voss in der EPO-Arbeitsgruppe der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA sitzt. Wenige Tage später reichen sie einen Befangenheitsantrag ein, der vom DFB-Sportgericht aber abgelehnt wird.
Es liegen keine Gründe vor, die geeignet sind, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des abgelehnten Sachverständigen zu begründen,
heißt es in einer Erklärung.
5 Wochen später, 17. März 2023, 13.09 Uhr. DFB-Richter Stefan Oberholz eröffnet den 3. und letzten Verhandlungstag. Das Gutachten von Professor Noth bestätigt den positiven Befund. Bei der Analyse der Probe in Greischa ist alles korrekt abgelaufen. Das Ergebnis zutreffend. Aber ein Problem gibt es.
Er war auch beauftragt worden, eine Drittanalyse der Probe durchzuführen. Eine C-Probe sozusagen. Aber die WADA stellt sich quer. Weil nicht erforderlich, die angewandte Analysemethode gültig und bei einer nochmaligen Untersuchung nach so langer Zeit Probleme auftreten könnten. Ein Molekülabbau, sodass in der Probe dann kein künstliches EPO mehr zu finden ist. Das klingt für uns nachvollziehbar. Bestimmte Substanzen lassen sich einfach nur eine bestimmte Zeit nach der Einnahme nachweisen.
Die HSV- und Vuskovic-Anwälte sehen das anders. Für sie ist die Haltung der WADA nicht nachvollziehbar. Sie können aber nichts mehr dagegen machen. Um 14.07 Uhr schließt Richter Oberholz die Beweisaufnahme. Pause. Um 15.45 Uhr folgen die Plädoyers. Zuerst der Vertreter des DFB-Kontrollausschusses, der Ankläger also.
Er sieht den Dopingvorwurf als nachgewiesen an. Die Analytiker seien anerkannte Spezialisten. Er plädiert demnach für eine Dopingsperre gegen Mario Vuskovic. Allerdings findet er 4 Jahre, was bei EPO vorgesehen ist, zu hart. und sieht die Möglichkeit einer Strafmilderung, also einer verkürzten Sperre. Die Vuskovic-Verteidigung plädiert für Freispruch und listet die bekannten Gründe auf.
Die letzten Worte gehören dem Spieler selbst.
Ich bin unschuldig und meine Familie und Anwälte arbeiten daran, das zu beweisen. Ich habe im Sport niemals betrogen. Das werde ich auch niemals tun. Das, wodurch ich und meine Familie gegangen sind, würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen. Jeden Tag hoffe ich, dass dieser Albtraum zu Ende geht. Vor allem befürchte ich, dass es morgen einen anderen Athleten treffen kann.
Da ist alles so rausgebrochen, was er vielleicht so an Spannung gehalten hatte während dieser Tage und während dieser Wochen. Also das kann man sich natürlich vorstellen. Da ist seine Unschuld die ganze Zeit beteuert. Und ja, das ist dann da rausgebrochen in diesem Schlussstatement.
Ich wünsche mir, dass niemand erleben muss, was mir gerade passiert. Ich bedanke mich beim Verein, den Fans, meiner Familie und den Anwälten, die zu mir stehen und sich hinter mich gestellt haben. Mein ganzes Leben komme ich als Erster zum Training und gehe als Letzter. Ich war immer ehrlich und würde nie jemanden betrügen.
Richter Oberholz ergreift wieder das Wort. Wir sind uns der Besonderheit des Falls bewusst, sagt er. Wir werden innerhalb der nächsten 2 Wochen das Urteil schriftlich mitteilen. Und das Urteil wird für viele eine Überraschung sein.
Wir sind jetzt wieder bei Jan Ort, dem Richter am Landgericht Köln. Er unterrichtet ja gleichzeitig auch an der Uni Köln Sportrecht und ist Chefredakteur der Zeitschrift für Sport und Recht. Er beschäftigt sich von Anfang an mit dem Dopingfall Vuskovic.
Das ganze Verfahren habe ich dann auch mit der Zeitschrift begleitet, die Entscheidungen abgedruckt und auch Besprechungen und Aufsätze dazu in Auftrag gegeben. Deswegen war ich immer sehr nah an den Gründen dran.
Und so bekommt er es auch sofort mit, als der DFB am 30. März 2023 auf seiner Homepage die Entscheidung veröffentlicht.
Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes hat den Spieler Mario Vuskovic vom Zweitligisten Hamburger SV wegen eines Verstoßes gegen die geltenden Anti-Doping-Richtlinien mit einer Sperre von 2 Jahren belegt.
Das DFB-Sportgericht ist im Ergebnis des Verfahrens mit hinreichender Gewissheit davon überzeugt, dass die Analysen der A- und B-Probe des Spielers im Labor in Kreischer das Vorhandensein von körperfremdem EPO ergeben haben, heißt es weiter. Und?
Alle Analysen haben das Vorliegen eines zwar geringen, aber dennoch deutlich sichtbaren Befundes von körperfremdem EPO ergeben.
Aber warum 2 Jahre? Die Regelsperre bei Dopingfällen mit EPO ist 4 Jahre. Der DFB gibt dafür mehrere Gründe an.
Erstens, Mario Vuskovic ist als Ersttäter zu behandeln. Zweitens, der Analysebefund zeigt nur eine geringe Menge an EPO, sodass nicht von einem strukturierten Doping ausgegangen werden kann. Und drittens, die Auswirkungen einer langen Sperre würden einen 21 Jahre alten, noch im Entwicklungsprozess befindlichen Berufsfußballspieler und Mannschaftssportler zudem intensiver als einen Einzelsportler treffen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
Überall auf der Welt gilt bei EPO eine Sperre von 4 Jahren. Nur der DFB nimmt es sich raus, davon abzuweichen. Eine so harte Strafe sei unter Beachtung des Rechtsstaats und der deutschen Verfassung nicht verhältnismäßig. Da muss auch Professor Ort schmunzeln.
Also ich bin ja nicht nur Richter oder Rechtsanwender, sondern auch immer Mensch. Und menschlich kann ich diese Entscheidung, dieses Ringen um eine sachgerechte Bestrafung sehr gut nachvollziehen. Es war keine gute Idee, das auch beim CAS erklären zu wollen. Und alle internationalen Organisationen haben sich zu Recht gewundert.
Der CAS ist ja der internationale Sportgerichtshof in Lausanne, der im Sportrecht über allem steht. Und der auch später im Fall Vuskovic dann das letzte Wort haben wird.
Und wenn Sie nachlesen, was der CAS in aller Deutlichkeit zu diesem Versuch gesagt hat, wird es relativ schnell klar, dass es ein gut gemeinter Versuch war, der aber zum Scheitern verurteilen musste. Denn der CAS sagt seit Jahren in ständiger Rechtsprechung, dass neben den Strafvorgaben des WADA-Codes für weitere Verhältnismäßigkeitserwägungen kein Raum ist.
Aber jetzt mal ganz ehrlich. Hätten das die DFB-Richter nicht wissen müssen? Das wirkt auf uns so wie ein Alibi-Urteil. So nach dem Motto, ihr beim CAS müsst am Ende sowieso in letzter Instanz entscheiden, dann macht ihr das mal. Also eigentlich eine schwache Vorstellung des DFB-Sportgerichts, finden wir.
Und so kommt es dann ja auch. Wenige Tage danach legen alle Parteien Einspruch gegen das Urteil ein. Der DFB-Kontrollausschuss, die NADA und Mario Vuskovic. Termin für die Verhandlung am Kass steht noch nicht fest. Aber die Verteidigung des Spielers beginnt schon, sich auf den großen Prozess in Lausanne am Genfer See vorzubereiten. Sie kontaktieren einen Star-Anwalt aus den USA. Mit dem soll ein Freispruch doch noch gelingen.
My name is Paul Green. I'm a lawyer from the United States. I founded a firm called Global Sports Advocates more than a decade ago. I represent athletes around the world in anti-doping matters. I've represented athletes from more than 80 different countries now.
Das ist Paul Green, der in Anti-Doping-Fällen schon Sportler aus mehr als 80 Ländern vertreten hat. Und er scheint prädestiniert für den Fall wie kein zweiter.
Denn Green ist damals auch der Anwalt von Peter Bowl, dem australischen Leichtathleten, von dem wir euch ja auch schon erzählt haben. Bowl wurde wie Vuskovic positiv auf EPO getestet, dann aber später tatsächlich freigesprochen, mit Hilfe von Anwalt Green.
Im April 2023 steigt eben jener Paul Green an der Ostküste der USA in eine Maschine nach Europa. Green ist aus Portland im Bundesstaat Maine. Und nachdem ihm die Vuskovic-Seite kontaktiert hat, fliegt er nach Split für ein erstes persönliches Treffen.
It's very important to me in every case that I take that I believe in the athlete that I'm representing.
Klar, sein Ruf als Anwalt steht auf dem Spiel. Deswegen stimmt er nur zu, wenn er dem Athleten auch glaubt.
My reputation is very important to me and I won't take on a case unless I believe the athlete.
Green landet in Split und begegnet dann zum ersten Mal Mario und der Familie Vuskovic.
Mario is very emotional. He's a young kid, right? I mean, I have a son Mario's age. He was a child.
Mario kommt ihm wie ein Kind vor, wie sein eigener Sohn, richtig emotional und mitgenommen von der ganzen Sache.
I mean, so he was raw, emotional. This impacted him tremendously. The thing that I think we can never forget is that each anti-doping case involves a human being, involves a story, involves a family.
Da steckt ja auch ein Mensch dahinter, eine Geschichte, eine Familie.
I had a conversation with Mario. And after that conversation, I asked him some tough questions.
Dann das erste Gespräch. Alles auf den Tisch.
And I came away believing him, thinking there would make no sense for him to take EPO under the circumstances.
Green ist überzeugt. EPO macht auch für ihn keinen Sinn.
Given the uncertainty about the science as well, that I had known about having past cases with EPO, I decided to take on Mario's case.
Er macht's und glaubt, er kann ihm helfen.
Because I thought I could help him.
Green beginnt dann, gemeinsam mit den Vuskovic die Verteidigung vor dem Kass aufzubauen. Ein kroatischer Anwalt aus Split ist auch dabei. Es ist der Anwalt, den wir schon vergeblich nach einem Interview mit der Familie gefragt haben. Green übernimmt also das Mandat, Mario Vuskovic vor dem Kass zu verteidigen. Außerdem wird ein Privatermittler beauftragt. Der soll herausfinden, wie der Spieler in Deutschland oder Kroatien an EPO rangekommen sein könnte.
Der Ermittler ist bekannt in Hamburg. Er heißt Dr. Steven Bark, ein Polizist und Detektiv für die ganz schwierigen Fälle. Er hat unter anderem die Sonderkommission Ungelöste Gewaltverbrechen, Cold Case Unit, bei der Polizei in Hamburg geleitet und ist wegen umstrittener Untersuchungsmethoden in die Schlagzeilen geraten.
Polizei Hamburg. Gefährlicher Jagdeifer bei Cold Case Fällen.
Interner Polizeibericht fertig. Soko-Chef vor dem Aus?
Nach Ermittlungsdebakel. Cold Case-Chef Bark wird versetzt.
Hamburg Soko Cold Case. Disziplinarverfahren entlastet Ex-Ermittler.
Jetzt soll Steven Bark im Vuskovic-Case ermitteln. Und seine Recherchen führen ihn in die Hamburger Kampfsportszene.
Mein Vater war jahrelang Kriminalbeamter und, in Hamburg und der hat mir mal erzählt, dass man einen Fall niemals vom Schreibtisch aus löst.
Bark macht sich auf zu einem Treffen mit einem ehemaligen MMA-Champion. Sich EPO ohne Rezept zu besorgen, ist in Deutschland illegal. Und Bark vermutet unter Kampfsportlern Verbindungen ins kriminelle Milieu. Und tatsächlich, bei dem Treffen erfährt er,
dass EPO durchaus verfügbar bzw. auch genutzt wird, es aber immer als problematisch angesehen wurde. Gar nicht so sehr wegen der Beschaffung, sondern vielmehr wegen des Monitorings. Also wegen des Netzwerkes, das sich um den Sportler herum spinnen muss.
Juni 2023. Ermittler Steven Bark hat seinem Kontakt aus der Hamburger Kampfsportszene die Frage gestellt, wo sich Sportler EPO besorgen können und ob er Details über dunkle, illegale Kanäle und Dealer kennt. Bark ist insgesamt schon um einiges schlauer.
Man kann durchaus Erythropoietin erwerben. Allerdings mit einem Aufwand und einer bestimmten kriminellen Energie. Also man könnte beispielsweise ein Rezept verfälschen, denn EPO ist ein Hormon, das quasi körpereigen ist, durch die Nieren produziert wird und den Hämoglobinwert steigert. Also die Bildung roter Blutkörperchen wird forciert, sodass also über das Hämoglobin eine erhöhte Sauerstoffaufnahme möglich ist. Das wiederum führt zu einer Leistungssteigerung, weil man einfach mehr Sauerstoff im Blut hat.
Er recherchiert weiter, fragt einen Professor für Sportmedizin, wie EPO denn eigentlich eingenommen wird.
Und bei EPO ist es so, dass man es eben nicht oral aufnehmen kann, weil sich dieses Protein eben durch Magensäfte und so zersetzen würde, sondern es muss intravenös oder intramuskulär subkutan verabreicht werden durch eine Kanüle, die eingesetzt wird. Also es muss appliziert werden. In dem Kontext eröffnete sich dann also die Hypothese, dass Herr Vuskovic nicht vorsätzlich, also weder willentlich noch wissentlich, was er stets beteuerte, und das nach meinem Kenntnisstand nach wie vor beteuert, gegebenenfalls Opfer einer solchen Applikation durch Dritte wurde. Und damit eröffnete sich das Feld einer möglichen Straftat, einer Gewaltstraftat zu seinem Nachteil, durch eine quasi deliktisch gesehen gefährliche Körperverletzung zu seinem Nachteil.
Der Ermittler wird auch noch nach Split fahren und dort recherchieren. Aber was Hamburg betrifft, ist er sich sicher. Doping mit EPO ist nur mit einem Netzwerk möglich, mit medizinischer Unterstützung, wenn ein Arzt beteiligt ist. Sollte es ein Sportler auf eigene Faust versuchen, würde das Spuren hinterlassen. Zum Beispiel Hämatome an der Einstichstelle.
Zu diesem Zeitpunkt steht schon fest, was die Polizei bei den Durchsuchungen seines Spinds, Autos, der Wohnung, der Handys und des Laptops gefunden hat. Nichts. Keinerlei Hinweise, dass er sich EPO selbst besorgt und verabreicht haben könnte. Soweit erstmal gut für die Vuskovic-Seite. Es bleibt noch Zeit bis zum Verfahren vor dem Kass.
Der Termin ist erst im Mai des nächsten Jahres. Es vergehen also noch Monate, in denen der HSV weiter versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Ja, die Stimmung war eindeutig von Anfang an. Mario Vuskovic ist Opfer eines Justizirrtums. Das ist die Stimmung, die es von Beginn an gegeben hat. Ich meine, dass Tim Walter, der Trainer des HSV, auf einer Pressekonferenz das auch einfach mal so gesagt hat. Er ist also Marius unschuldig. Während der Prozess lief, also dieses Narrativ, das ist da relativ zügig aufgekommen, kann ich verstehen irgendwo. Also es gibt schon, Perspektiven, wo man das so sehen kann und wo es den Zusammenhalt dann letztlich auch fördert.
Schon vor dem DFB-Sportgericht hatte der HSV ausgewählte Journalisten zu Hintergrundrunden eingeladen. Auch jetzt erläutern sie Reportern ihre Sicht der Dinge in diesem komplexen Sachverhalt. Der Sportrechtsprofessor Jan Orth hat ja den Fall die ganze Zeit über verfolgt. Ihm fällt auch schon zur Verhandlung am DFB-Sportgericht etwas auf.
Meines Wissens nach ist in dem Verfahren für Herrn Vuskovic durch seine Vertreter auch Litigation PR gemacht worden. Das heißt, die berichtenden Journalisten haben Briefings erhalten, wie die Dinge aus Sicht des Beschuldigten zu sehen sein sollten.
Dopingfall Vuskovic, was seine Unschuld beweisen soll.
Vuskovic ergreift neue Maßnahme zum Unschuldsbeweis.
Ermittlungen eingestellt, die Wahrheit über Mario Vuskovic.
Dopingfall Vuskovic, bald knöpft sich DFB und NADA vor.
Und es funktioniert. Die Unterstützung für Mario Vuskovic und den HSV, gerade bei den Fans, wächst und wächst. Aber das Ganze gerät außer Kontrolle und schlägt in Hass um gegen die NADA und auch gegen das Dopingkontrolllabor von Sven Voss.
Ich habe eine spezielle E-Mail im Kopf, wo es dann hieß, auch wir schauen mal, wo die Kinder vom Voss auf dem Spielplatz spielen. Wo ich gedacht habe, also es geht jetzt einfach zu weit.
Der Fall Vuskovic, Opfer oder Täter? Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Episode 3. Die mysteriösen Spritzen. Autoren:
Hendrik Maaßen
und Sebastian Krause.
Redaktion:
Jens Gideon und Martin Seidemann.
Juristische Beratung:
Klaus Siegmann.
Distribution:
Tim Osing und Isabel Beckmann.
Produktion: Jürgen Kopp und Karin Huxdorf. Sounddesign und Komposition:
Marvin Lesch.
Archivrecherche:
Daniel Feuges.
Ganz herzlichen Dank an Geheimsache Doping vom RBB, dass wir mit diesem Podcast bei euch zu Gast sein dürfen. Im kommenden Frühjahr gibt es auf diesem Kanal eine neue Staffel Geheimsache Doping. Das dickste Dankeschön geht an Andreas Becker und Ole Zeisler.
Ohne diese beiden Kollegen vom NDR wäre diese umfangreiche Recherche nie möglich gewesen.
Zusammen mit den beiden haben wir nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine TV-Doku produziert.
Die solltet ihr euch unbedingt in der ARD-Mediathek angucken. Der Fall hat ja so unfassbar viele Facetten.
Ganz herzlichen Dank auch an NDR-HSV-Reporter Lars Pegelow.
Und wir haben natürlich auch noch einen Podcast-Tipp für euch.
Und zwar möchten wir euch hier die 5. Staffel von Kunstverbrechen empfehlen. Der True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Keine Sorge, True-Crime heißt hier nicht brutale Mord- und Totschlagfälle. Bei Kunstverbrechen geht es um Verbrechen der etwas anderen Art. Diebstahl von Gemälden, Schmuggel oder Fälschungen. So wie in der neuen Staffel. Die handelt von der Jagd nach einem skurrilen Verbrechertrio, das unter anderem 1300 Figuren vom berühmten Künstler Alberto Giacometti gefälscht hat. Und Kunstwerke von Giacometti sind Millionen wert. Mit einer absurden, ausgedachten Geschichte gelingt es dem Trio, die Fälschungen an sehr reiche Kunden zu verkaufen. Aber die Polizei ist ihnen auf den Fersen. Klingt wie ein Spielfilm, ist aber ein echter Kriminalfall. Hört da unbedingt mal rein. Alle Folgen von Kunstverbrechen findet ihr in der ARD Audiothek. Und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal in den Shownotes unserer Folge.